ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 10. Januar, und wir zeichnen diese zweite Folge im Jahr 2025 um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner in Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat.
Das war ganz unverkennbar Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche bei einer eilig anberaumten, aber dann doch sehr kurz gehaltenen Pressebegegnung in Berlin. Der Kanzler sagte diese Sätze, ohne auch nur ein einziges Mal den Namen dessen, der an dieser Stelle offenbar nicht genannt werden durfte, auszusprechen. Aber es war auch so klar, auf wen er sich bezog, auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump nämlich, der allen Ernstes Ansprüche angemeldet hatte auf das zum NATO- und EU-Staat Dänemark gehörende Grönland. Und nicht nur das, auch den Panama-Kanal hätte Trump gern zurück. Das war ja einst ein Geschenk von US-Präsident Jimmy Carter an das Land, das Namensgeber des Kanals heute ist. Und Trump hat auf seiner ersten Pressekonferenz dieses Jahres eben auch nicht ausgeschlossen, dass er, um zu bekommen, was er will, nämlich Grönland und Panama, zu wirtschaftlichen oder sogar militärischen Zwangsmaßnahmen greifen könnte. Ob er den Einsatz wirtschaftlicher oder militärischer Mittel ausschließen könne, hat ihn nämlich ein US-Kollege dort bei seiner Pressekonferenz gefragt.
I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security.
Nein, er könne ihm das nicht versichern, antwortete Trump, weder bei Panama noch bei Grönland. Aber er könne sagen, wir brauchen beide für wirtschaftliche Sicherheit. Jetzt kann ich auch nicht in die nächste Bank rennen, sie ausrauben und sagen, sorry, das Geld brauchte ich für meine wirtschaftliche Sicherheit. Das ist ebenso illegal, wie es ein völkerrechtswidriger Landraub wäre. Also die Tatsache, dass der größte und wichtigste NATO-Staat damit Dänemark, ein eigentlicher sehr verlässlichen Partner, offen bedroht, ist natürlich extrem beunruhigend. Gleichzeitig hat das aber mit den Handelswegen an Grönland vorbei und mit dem wichtigen Seeweg durch Panama natürlich durchaus einen rationalen und handfesten machtpolitischen Hintergrund. Das, Carsten, werden wir gleich noch etwas genauer analysieren und auch die Frage anreißen, wie man von deutscher Seite, von europäischer Seite auch auf solcherlei Trump-Aussagen eigentlich am schlausten reagieren sollte, ob man es überhaupt tun sollte und ob Scholz auch vor die Presse getreten wäre, wenn nicht gerade Wahlkampf wäre, ob das womöglich der Versuch war, eine Art Schröder-Moment zu erzeugen, der ja 2003 mit seiner klaren Absage an den Irakfeldzug der USA viele deutsche Wählerstimmen für sich gewinnen konnte. Trump hat noch jede Menge mehr gesagt. Er liebäugelt auch mit dem Gedanken, Kanada mit den USA zu fusionieren, nennt den noch Premier des großen NATO-Staats Justin Trudeau den Gouverneur Kanadas, als wäre das sozusagen schon ein US-Bundesstaat. Trump warf dann noch die Zahl 5 in den Raum. 5% ihrer Wirtschaftsleistung sollten die NATO-Länder nach seinem Geschmack für die Verteidigung ausgeben, wo Deutschland sich gerade über die 2%-Marke gemüht hat. Und Trump hat am Donnerstag dann auch noch gesagt, ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin werde vorbereitet. Also es gibt gleich viel zu besprechen in der aktuellen Lage. Wir haben aber noch etwas anderes vor. Am Dienstag hast du ja, Carsten, zu Jahresbeginn sehr genau die Situation in der Ukraine mit unserem Korrespondenten vor Ort Wassili Golod analysiert. Da bot es sich an, aus meiner Sicht genau das zum Anfang von 2025 auch mit Nahost, also genauer mit Syrien zu tun. Das tun wir mit einem Kenner der Region, mit Daniel Gerlach vom Zenit-Fachmagazin, den ich direkt vor Ort in Syrien erreicht habe.
Das ist wirklich ein Tanz auf dem Vulkan gerade. Die nächsten Monate werden ganz entscheidend sein, ob der Bürgerkrieg hier wieder losbricht oder ob man es schafft, den Geist des Bürgerkriegs zurück in die Flasche zu pressen.
Das nur ein erster Ausschnitt aus unserem sehr ausführlichen Interview. Zunächst aber, Carsten, zu dir, zur aktuellen Lage, die uns in die USA führen wird, aber erstmal in die Ukraine.
Ganz genau, da geht's los und es gibt dort im Prinzip das Bild, was wir seit Wochen, seit Monaten kennen. Im Grunde weiterhin wenig Bewegung, auch wenn aktuell mal wieder gemeldet wird, dass russische Truppen zum Beispiel in der Nähe von Borowa und Pokrovsk im Osten der Ukraine sowie auch in der Region Kursk durchaus vorrücken, also leichte Geländegewinne machen, beziehungsweise bei Kursk muss man ja sagen Rückeroberungen. Dafür wird aber auch gemeldet, dass ukrainische Einheiten wiederum bei der von dir ja auch schon angesprochenen am Dienstag neuerlichen Offensive in der Region Kursk in der Nähe der Stadt Sucha weiter vorgerückt sind, also hin und her ohne wesentliche Verschiebungen der Front als solche, natürlich auch weiterhin hohe Opfer. Unterdessen greift Russland weiterhin Ziele in der Ukraine aus der Luft an, auch offenbar zivile Ziele. In der vergangenen Nacht, also in der Nacht auf diesen Freitag, laut ukrainischer Luftwaffe allein mit 72 Drohnen. Davon sei es gelungen, 33 abzufangen, 34 seien, wie es heißt, vom Radar verschwunden, ohne ihre Ziele erreicht zu haben. Eine Drohne etwa hat aber dann doch ein Ziel getroffen, nämlich ein Gebäude in der Hauptstadt Kiew, ohne Verletzte, Gott sei Dank. Allerdings ist das ein Ausnahmefall. Meistens werden Menschen verletzt, wie am Donnerstag auch bei anderen Angriffen. Auch 4 Leute haben dort das Leben verloren. Den schlimmsten Angriff in dieser Woche hat es aber in der Mitte gegeben, am Mittwoch. Der hat mittlerweile auch die Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen nicht nur beschäftigt, sondern er hat sie entsetzt. Da heißt es, dass beim Angriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja 13 Zivilisten getötet worden sind und damit mehr als bei jedem anderen einzelnen Angriff der vergangenen etwa knapp 2 Jahre. Das schreibt diese Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine, die unter dem Dach der Vereinten Nationen operiert. Wörtliches Zitat, das unterstreicht die Gefahr für Zivilisten durch den Einsatz von Fliegerbomben in bewohnten Gebieten. Genau das ist dort passiert. 2 dieser Bomben hatten offenbar eine Industrieanlage in Saporischschja, in dieser großen Stadt, getroffen. Es hat, wie gesagt, 13 Tote gegeben, aber auch 110 weitere Verletzte, viele davon schwer verletzt. Man weiß also gar nicht, wie viel von denen noch sterben werden in den nächsten Tagen. Diese Beobachter haben dann eine Bilanz gezogen, die ich hier auch einfach mal nenne, weil die Zahlen helfen, die Schwere dieser Völkerrechtsverletzungen durch die Russen auch mal einzuordnen. In dem vergangenen Jahr alleine sind diesen Beobachtungen zufolge in der Ukraine 360 Zivilisten alleine und nur durch diese Bomben getötet, 1861 verletzt worden. Diese Zahl liege um das 6-fache höher als im Jahr davor. Insgesamt sind 2024 über 2000 Zivilisten, ganz genau 2064, ums Leben gekommen, 9089 weitere verletzt. Und das heißt eben, dass dieser deutliche Anstieg der Opferzahl größtenteils auf den verstärkten Einsatz russischer Geleitbomben zurückzuführen sei. Das sind eben Fliegerbomben, die ausgebaut worden sind. Da hat man einfach Flügel dran geschraubt, einfach ausgedrückt. Man hat sie mit Satellitennavigationssystemen ausgerüstet. Und das hat für die Angreifer, die Russen, den Vorteil, dass diese Bomben von Flugzeugen noch im sicheren Luftraum ausgeklinkt werden können und dann 30 bis 80 Kilometer weit ins Ziel schweben, ohne dass diese Flugzeuge abgeschossen werden können. Nach diesem schweren Angriff in Saporischschja, Kai, hat sich übrigens auch Präsident Zelensky sehr schnell dazu geäußert.
Liebe Ukrainer, derzeit läuft in Saporischschja eine Rettungsaktion. Die Stadt wurde von russischen Bomben getroffen, die direkt auf Zivilisten zielten. Dies war ein direkter Angriff auf die Stadt, auf normale Menschen. Ein gezielter Angriff der russischen Armee. Dies zeigt erneut, was Russland wirklich will. Nur Krieg und Opfer. Deshalb dürfen wir keinen einzigen Tag verlieren. Wir müssen Druck auf Moskau ausüben. Wir müssen Russland zum Frieden zwingen. Wir müssen weiterhin alles Notwendige tun, um Leben zu schützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Einheit all unserer Partner aufrechtzuerhalten. Amerika, Europa und alle weltweit, die helfen.
Und wenn wir bei Zelensky sind, dann sind wir ja bei einem weiteren wichtigen Ereignis dieser Woche, bei dem Treffen der westlichen Ukraine-Unterstützer in Deutschland, genauer in Ramstein, auf der dortigen US-Militärbasis. Es war definitiv das letzte Treffen vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident und deshalb, Carsten, eins mit vielen Fragezeichen auch.
Ja, natürlich. Aber nicht nur das, Kai. Es gab auch Ausrufezeichen, man könnte fast sagen demonstrative Ausrufezeichen. Aber zunächst Bleiben wir mal bei den Fragezeichen, vor allem bei dem einen ganz großen, und das steht hinter der amerikanischen Hilfe für die Ukraine. Macht Trump weiter? Macht er nicht weiter? Da sind mindestens Zweifel angebracht und die Zweifel sind ja auch sehr groß. Das hat man auch bei diesem Treffen gemerkt. Aber noch ist ja Joe Biden Präsident und unter seiner Führung wurden der Ukraine in Ramstein nochmal Militärhilfen zugesagt in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, das sind 486 Millionen Euro, also das auch mal wieder ein Ausrufezeichen gegen dieses Fragezeichen. Aber das macht natürlich die Sorgen vor allem in Kiew jetzt nicht kleiner. Die sind groß, die Unsicherheit ist groß. Werden wir weiter so eine Hilfe bekommen? Deshalb war Selenskyj in Person auch in Ramstein dabei, auch um Lloyd Austin Goodbye zu sagen, dem bald ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister, der dieses Rammstein-Format, wie es ja heißt, seit April 22 koordiniert hatte. Der hat noch einmal appelliert an die Partner und gesagt, wir dürfen jetzt nicht aufhören. Die Koalition zur Unterstützung der Ukraine darf nicht zögern. Sie darf nicht wanken, sie darf nicht scheitern. Das sagt er auch deshalb so klar, weil genau das ja zu fürchten ist, wenn Trump so agiert, wie viele eben befürchten. Es gehe um das Überleben der Ukraine, so Austin. Und das sehen alle so, auch Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister. Der hat sich bei Austin sehr persönlich bedankt für die außerordentliche Führung in den vergangenen Jahren. Jetzt, und das ist der entscheidende Satz von Pistorius, komme es darauf an, dieses Format am Leben zu halten. Und um das auch zu unterfüttern, hat Pistorius zum Beispiel gleich gesagt, dass die Ukraine weitere Lenkflugkörper für Luftverteidigungssysteme des Typs Iris-T bekommen werde. Eigentlich waren die mal direkt für die Bundeswehr gedacht, gehen jetzt aber wohl aus der Herstellung sofort in die Ukraine. Die Ukraine könne sich, so Pistorius, auf Deutschland verlassen, unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl am 23. Februar. Das kommt ja auch noch dazu. Auch das macht mit Sicherheit Selenskyj den einen oder anderen Gedanken. Der wiederum hat die Partner zur Unterstützung der Kampfdrohnenproduktion in seinem Land aufgerufen. Da möchte die Ukraine einfach mehr selber herstellen können. Er hat auch um mehr Flugabwehrwaffen gebeten, Iris-T gerade zugesagt, und hat dabei noch einmal auch auf diesen Luftangriff in Saporischschja am Mittwoch hingewiesen. Ebenfalls da übrigens war auch Mark Rutte, der neue Generalsekretär der NATO. Auch er wirbt natürlich dafür, dass die Unterstützung der Ukraine weitergeht, weil, so formuliert er, es ist entscheidend sei, dass die Ukraine in die bestmögliche Position komme, damit sie irgendwann mal auf eigene Initiative Verhandlungen anfangen könnte. So Rutte. Dann hat Austin noch mal kurz eine Rammstein-Bilanz gezogen. Es sei seit Beginn dieses Formats eine unvorstellbar große Militärhilfe organisiert worden. Putin habe damit nicht gerechnet. Dann gibt es auch Zahlen. Die Mitglieder dieser Kontaktgruppe hätten in den fast 3 Jahren Unterstützung im Bereich allein der Sicherheit im Umfang von mehr als 126 Milliarden US-Dollar. Das sind in Euro 122 Milliarden zugesagt. Die USA haben der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministeriums alleine Militärhilfen im Wert von 65,9 Milliarden US-Dollar gegeben. Größter Einzelunterstützer der Ukraine, das wissen wir alle. Die Zahl ist beeindruckend. Danach kommt Deutschland. Aber es steht auch fest, wenn diese Hilfe jetzt ausfallen sollte aus den USA, dann wäre es für die Europäer eigentlich nicht möglich, das auszugleichen.
Und damit sind wir genau bei dem Mann, der ja über das Weiter oder eben nicht Weiter der US-Amerikaner demnächst entscheidet. Wir sind damit bei Donald Trump, der ja in dieser Woche, haben wir in der Einleitung gehört, ganz ordentlich getönt hat. Stichworte Grönland, Kanada, Panama-Kanal. Das beschäftigt die Welt, das beschäftigt uns und das beschäftigt auch unsere Hörerinnen und Hörer. Es schreibt uns zum Beispiel Erhard Hein aus Waldeck, Zitat, mich besorgt, dass Trump sich möglicherweise in die Reihe der Staatschefs einreihen könnte, die das Recht des Stärkeren anstatt der Stärke des Rechts gelten lassen wollen. Und Herr Hein bittet uns auch, auf diese Frage in unserem Podcast mal ein bisschen näher einzugehen. Wie siehst du das, Carsten? Ich kann den Drang unserer Hörerinnen und Hörer nach Einordnung sehr gut verstehen, aber beunruhigt uns das alles vielleicht doch ein bisschen zu sehr, also mehr als es eigentlich sollte?
Ja, ich glaube schon. Also das sollte uns beunruhigen, das ist ganz klar. Das ist ja nichts, also da sind Völkerrechtsbrüche mit drin, was der Herr Trump sich da ausgedacht hat. Da muss man schon mal unruhig werden. Aber man sollte eben versuchen, klar weiterzudenken. Das ist in dieser heutigen Medienwelt ganz schön schwierig, weil du natürlich gerade auch in sozialen Netzwerken bei X und sonst wo zugeworfen wirst mit katastrophalen Szenarien, die da entwickelt werden. Im Moment sind es aber alles nur Ankündigungen. Wir kennen Trump, wir haben ihn schon mal erlebt, 4 Jahre lang. Wir wissen, dass er eine, ich sag's mal vorsichtig, auffällige Persönlichkeit ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er alleine das jetzt schon auch deshalb macht, bevor er ja Präsident ist, weil er einfach diese mediale Macht auskostet, weil er sie vermutlich genießt, weil er dieses Gefühl hat, wenn ich auch nur einen Halbsatz sage, dann werden alle hektisch, dann werden Politiker hektisch, dann kommen große Reaktionen hoch, die Börsen reagieren. Also je mehr man darauf reagiert, desto mehr gibt man ihm ja mit dieser Politik oder mit dieser Art, die Welt aufzuschrecken, recht. Und insofern wird das immer weiter und vermutlich immer schlimmer werden. Trotzdem, Bedenken sind angesagt. Mir ist da bei der Lektüre dieser Tage ein Kommentar in der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza vom Donnerstag aufgefallen. Da lese ich mal ein bisschen draus vor, weil ich finde, das ist ganz passend. Die Zeitung schreibt, die Haare stehen einem zu Berge, wenn Politiker aus dem Umfeld von Trump versichern, wie gut es den Grönländern unter US-amerikanischer Herrschaft gehen wird. Die Rhetorik erinnert frappierend an die russischen Propagandabotschaften über die Krim, die vor 11 Jahren der Ukraine entrissen wurde. Unter russischer Ägide sollte die Halbinsel zu einem Land werden, in dem Milch und Honig fließen. Wenn Trump öffentlich verkündet, dass er die Entsendung von Truppen nach Grönland nicht ausschließt, um die Insel von Dänemark abzutrennen und zu annektieren, begibt er sich auf den Weg von Wladimir Putin. Es ist ein Weg, der mit dem Verstoß gegen das Völkerrecht begann und den russischen Diktator zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt hat. So wird es jedem ergehen, der ihn auch beschreitet. Die kommen am Ende des Kommentars zu dem düsteren Szenario, dass Trump bislang nur in Anführungsstrichen die kämpfende Ukraine im Stich lassen würde. Jetzt zeigt sich, dass alles noch viel schlimmer kommen würde. Ja, Kai, Rückfrage zu dir. Was meinst du? Kommen würde oder kommen könnte, wird dort geschrieben, also Konjunktiv. Kommt alles noch viel schlimmer oder ist auch das nur so eine Angstreaktion einfach auf die Ausführungen von Trump?
Ich glaube, das Problem ist, wir wissen es einfach nicht. Ne? Also wenn eins an Trump berechenbar ist, dann ist es einfach seine Unberechenbarkeit. Das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein Riesennachteil sein. Und deshalb müssen wir, glaube ich, damit rechnen, dass da noch eine ganze Menge mehr kommt in den nächsten 4 Jahren. Und ich glaube, wir können uns hier in Europa nur die Frage stellen, will man wirklich über jeden hingehaltenen Stock springen? Das hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, jetzt mal getan. Ich glaube, wenn man das tut, dann sollte man das möglichst aus einer Position der größtmöglichen Stärke heraus tun. Also am besten innerhalb Europas abgesprochen und dann gemeinsam mit einer starken Stimme sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem dieser Vorschlag kam, aber es gibt ihn. Ich habe ihn diese Woche irgendwo gelesen. Dann müssten da eben mal die Außenminister Frankreichs, Deutschlands, Polens und die EU-Außenbeauftragte Kallas gemeinsam nach Grönland reisen und sagen, sorry, das ist nun mal europäisch hier. Jetzt ist das aber mit Europa auch, wie wir wissen, nicht so einfach derzeit mit Wahlen, die da kommen bei uns in Deutschland, einem geschwächten Präsidenten Macron in Frankreich. Jetzt war auch noch EU-Kommissionschefin von der Leyen erkrankt diese Woche. Aber es wird eine ganze Menge, glaube ich, zukommen auf uns, was die eigene Sicherheit, was die Verteidigungsfähigkeit angeht, auch was die Unterstützung der Ukraine angeht, bis hin zur Frage, ob wir Europäer nicht diejenigen sein müssen, die da Sicherheitsgarantien abgeben, wenn oder falls es eines Tages eine Verhandlungslösung geben sollte. Möglicherweise sogar mit europäischen Soldaten, die den Frieden absichern. Soweit ist es noch nicht, aber US-Präsident Trump scheint langsam einzusehen, dass es kompliziert auch werden könnte mit Wladimir Putin. Aber er hat auch aktuell erklärt, man arbeite an einem Treffen der beiden. Und der Kreml hat dazu verlautbart, man sei grundsätzlich natürlich offen für so eine Begegnung.
Aber nochmal zusammengefasst, glaube ich, an unsere besorgten Hörer, und wir selber sind ja auch ein bisschen besorgt, die Glaskugel haben wir nicht. Es ist nach meiner Meinung trotzdem kein Grund zur Panik. Die Mehrheiten, die Trump im Kongress hat, sind jetzt auch gerade im Repräsentantenhaus nicht so gigantisch, dass, wenn er jetzt da einen Totalausfall abliefert, nicht zu fürchten wäre, dass es Republikaner, ich sag jetzt mal ungeschützt mit Gewissen, auch sich gegen ihn richten. Er hat jetzt 2 Jahre lang trotzdem relativ freie Bahn, aber dann sind ja die Midterm Elections, dann wird wieder gewählt, dann wird der Kongress, zumindest das Repräsentantenhaus, komplett neu gewählt. Die Erfahrung zeigt sich, dass dann die Machtverhältnisse sich auch gern verschieben. Also allmächtig ist er nicht. Für mich bleibt einfach nur hängen, Europa muss einfach mal sich jetzt langsam zusammenreißen. Die Zeichen stehen an der Wand. Und für mich, das ist auch nochmal eine Frage an dich, bleibt auch die Frage, können wir Deutsche uns diese doch relativ zurückhaltende Position noch lange leisten? Oder müssen wir nicht auch irgendwann mal erkennen, ich sag mal, mehr Stärke wagen, vielleicht auch mehr Macht wagen, im Sinne auch Europas, um dort eine Führungsrolle auch tatsächlich anzunehmen?
Ich glaube, das ist genau das Thema, was jetzt auf der Tagesordnung steht. Ehrlicherweise steht es da eigentlich schon seit 2016, also seit Trumps ersten Wahlsieg in den USA. Die Frage ist nur, wollen wir das wirklich auch? Wenn wir uns jetzt die aktuelle Berichterstattung zum Beispiel anschauen dazu, die Kollegen vom Spiegel hatten das so geschrieben, dass Annalena Baerbocks Außenministerium und Boris Pistorius Verteidigungsministerium zum Beispiel die Ukraine mit zusätzlicher Luftverteidigung ausstatten wollten. Aber vom Kanzleramt die Ansage bekam, man sehe da keinen Bedarf. Das übrigens, nachdem Olaf Scholz ja als einen Grund für das Platzen der Koalition angeführt hatte, man müsse sicherstellen, dass man die Ukraine weiter unterstützen könne. Und wo der Leiter des Ukraine-Krisenstabs, Herr Freuding, den wir auch im Interview hatten, stets predigt, wenn die Ukraine eins dringend braucht, dann ist es Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Du hast es ja eben auch angesprochen in der Lage. Also ich glaube, es gibt Ansätze in Europa, sich für Trump aufzustellen. Wir erinnern uns an die Reise von Verteidigungsminister Pistorius nach Paris noch am Abend des Trump-Wahlsiegs. Aber man hat viel Zeit vertändelt in den letzten Jahren. Am Ende, da gebe ich dir recht, helfen da jetzt wirklich nur schnelle Taten. Dazu gehört auch, sich militärisch besser aufzustellen, auch um Trump mit seinen 5% den Winter tatsächlich ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Und man muss auch verstehen, dass man allein als Einzelstaat, auch als ein großer Einzelstaat in Europa, glaube ich, eher im Regen stehen wird, wenn man mit Trump im Weißen Haus allein gelassen wird.
Aber man muss schon den eigenen Fähigkeiten entsprechend auch mal was in die Waagschale werfen, glaube ich,
ja,
an die Adresse von Berlin. Mal sehen, was die neue Regierung macht. Wir wählen am 23. Februar. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Kai. Und damit erstmal das jetzt zur Lage.
Ja, danke, Carsten, für den Dialog und für den ausführlichen Überblick über die Lage in der Ukraine auch. Und damit kommen wir zu einer weiteren Region, die für uns in Europa und indirekt auch für die Ukraine letztlich von extrem hoher Bedeutung ist und die uns Ende 2024 in einer Sondersendung auch beschäftigt hat. In Syrien fand die Schreckensherrschaft des auch von Russland gestützten Diktators Bashar al-Assad Anfang Dezember ein sehr plötzliches Ende. Daher wollen wir den Jahresanfang 2025 jetzt nutzen, um auch dort die aktuelle Lage nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Ich tue das mit einem Mann, der sich passenderweise gerade direkt vor Ort in Syrien befindet. Ich tue das mit Daniel Gerlach, Nahost-Experte, Mitherausgeber und Chefredakteur des Fachmagazins Zenit. Der Siegeszug der islamistischen Aufständischen hatte in Syrien ja und gerade in der Hauptstadt Damaskus damals spontane Jubelfeiern zur Folge, warf aber auch eine wahre Kaskade von Fragen und Sorgen auf. Daher zum Einstieg die Frage an Sie, Herr Gerlach, Sie sind ja gerade im Land. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Ist da immer noch viel von Aufbruchsstimmung zu spüren wie zu Anfang oder gar nicht mehr?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, in welchen Gegenden man unterwegs ist und versucht, die Stimmung zu erfassen. In Damaskus, in der Hauptstadt, spürt man tatsächlich nach meinem Dafürhalten immer noch großes Aufatmen, große Erleichterung, weil man viele Dinge tun kann und viele Dinge sagen kann und sich frei bewegen kann, was man vorher nicht konnte. Und diese Omnipräsenz der Geheimdienste, dieses Problem, dass man an jedem Checkpoint oder letztendlich auch an jeder Straßenecke irgendjemandem in die Hände fallen kann, der die Gelegenheit nutzt, seine Macht auszuspielen, um daraus wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Das sind alles Reflexe, die die Leute allmählich ablegen. Aber es gibt auch andere Landesteile, insbesondere zum Beispiel an der Küste, wo viele Mitglieder der alevitischen Minderheit wohnen, die Stadt Homs oder auch die ländlicheren Gebiete, wo die Aufbruchstimmung eher von Sorge und auch Angst vor der Zukunft überschattet wird. Und das hat maßgeblich damit zu tun, dass die neue Regierung aus nachvollziehbaren Gründen versucht, die Bevölkerung zu entwaffnen. Es sind ja sehr, sehr viele Waffen im Umlauf, weil viele Syrer Mitglieder von Milizen, paramilitärischen Einheiten oder auch der Armee gewesen sind und Waffen haben. Und die Regierung versucht, diese Waffen einzuziehen und übt dabei zum Teil per Order, aber auch aus Eigeninitiative ihrer Vertreter ziemlich viel Druck aus. Und das sorgt für heftige Gegenreaktionen. Und die Angst vor der Entwaffnung ist insbesondere an der Küste Syriens extrem groß, bei den Gruppen, die man zum Teil noch als loyal dem Assad-Regime gegenüber betrachtet, beziehungsweise die unter dem Verdacht standen, sie seien dem Assad-Regime noch loyal gegenüber.
Darüber sprechen wir gleich nochmal. Vielleicht nochmal eine Frage zu den Dingen des alltäglichen Lebens, die ja auch wichtig dafür sind, ob so ein Regime dann letztendlich auch Legitimation und Anerkennung in der Bevölkerung genießt. Also mit den Dingen wie Wasserversorgung, Strom, Schulen, Müllentsorgung und so weiter. Das ist ja alles wichtig, wenn die Stimmung nicht umschlagen soll. Funktioniert das aus Ihrer Sicht einigermaßen?
Also ich habe den Eindruck, natürlich die Verwaltung, die ist ja nicht abgeschaltet. Die Verwaltung in Syrien, die war zwar immer schon ineffizient, aber die existiert ja weiter. Es gibt große Probleme zu bewältigen und insgesamt hat natürlich diese neue Führung derzeit weder die personellen Kapazitäten noch die Erfahrung, das so umzusetzen. Aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass sie bemüht ist und dass es auch so eine gewisse Zurückhaltung zum Beispiel gibt, was das Zeigen von Sicherheitskräften in der Öffentlichkeit betrifft. Ich meine, das sind die Menschen, die man hier sieht, die sozusagen die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten sollen. Das sind ja, 18-, 19-, 20-jährige Milizionäre zum Teil mit wenig Erfahrung, die aus Idlib kommen, aus dem Norden, die nach meinem Dafürhalten zum ersten Mal auch in Damaskus sind. Diese Leute benehmen sich sehr zurückhaltend, anständig. Die sind zwar bewaffnet, aber trotzdem fällt auf, dass sie wohl angewiesen wurden, mit den Menschen höflich und zurückhaltend umzugehen. Was man überhaupt nicht sieht derzeit, und das ist schon interessant, ist Polizei. Die Polizei ist nach Hause geschickt worden und Damaskus ist derzeit tatsächlich eine Stadt ohne Polizei. Und ich glaube, das gibt es, also eine Millionenstadt, ich wüsste nicht, wo auf der Welt es sowas gibt.
Und ist das ein gutes Zeichen oder ein eher besorgniserregendes?
Sowohl als auch. Es haben wohl in verschiedenen Landesteilen die Menschen die Führung aufgefordert, gesagt, lasst uns doch wenigstens die Polizei wieder reaktivieren. Das wurde erstmal zurückgewiesen. Ich finde es beachtlich, dadurch, dass es so wenig Sicherheit gibt und so wenig Ordnungskräfte auch, die ja konventionell Sicherheit durchsetzen sollen, eben mit Waffen und mit der Vertretung des Gewaltmonopols, läuft das ziemlich gut. Die Menschen sind sehr zurückhaltend, weil sie natürlich auch wissen, dass jeden Moment das explodieren kann. Und deswegen scheint man momentan besonders Acht zu geben und auch höflich miteinander im Umgang zu sein. Also man hört auch kaum Geschrei auf den Straßen. Ich erinnere mich früher, wenn ich in der Altstadt von Damaskus unterwegs gewesen bin, da gab es dann schon hier und da Leute, die sich gestritten haben, wie die Kesselflicker. Also natürlich wird auf den Straßen gehupt, aber man merkt schon, dass eine gewisse Rücksichtnahme das Bild bestimmt. Aufgrund wahrscheinlich der Tatsache, nicht nur, dass die Leute sich freuen, dass dieses Regime weg ist, sondern auch, dass sie auf keinen Fall in irgendeiner Form Vorwand für eine Explosion geben wollen. Denn ich denke, trotz der Erleichterung, die herrscht, wissen auch viele, was auf dem Spiel steht.
Jetzt ist ja die Frage aller Fragen eigentlich von Anfang an seit dem Sturz von Assad gewesen, wie glaubhaft ist es, dass sich die islamistischen Aufständischen von der HTS, also Hayat Tahrir al-Sham, von Al-Qaida, also von Terrororganisationen losgesagt haben? Also ist dieses gemäßigte Gesicht, das sie sich geben, wirklich glaubwürdig? Wie sehen Sie das mittlerweile?
Ich denke, man muss drei Dinge unterscheiden. Das eine ist, diese Gruppe, Hayat Tahrir al-Sham, das Komitee zur Befreiung Großsyriens, das ist ein Element, zwar ein dominantes, aber das ist eine Gruppe, die auch viele Gesichter hat. Und in dieser Gruppe gibt es kultivierte, politisch denkende Menschen und es gibt die Hardcore-Kämpfer, letztendlich das Fußvolk, wo auch ausländische Dschihadisten dabei waren, die immerhin über ein Jahrzehnt gegen alle Wahrscheinlichkeit eigentlich gekämpft haben, sich gehalten haben, gegen das Regime gekämpft haben und die natürlich auch Erfahrung gesammelt haben. Was die islamistische Ideologie betrifft, da ist die natürlich vorhanden und ich glaube, dass die neue Führung auch so eine gewisse Heilsgeschichte hier verfolgt, also glaubt tatsächlich, dass sie eine gewisse göttliche Legitimation hat, um Syrien wieder dorthin zurückzuführen, wo sie glauben, es hingehört, nämlich unter das Dach des Islam. Das bedeutet aber nicht, dass man die politische islamistische Agenda in jedem Detail durchziehen muss. Ich denke, das ist auch ganz interessant zu sehen, dass auch in der Argumentation der Islamisten es eine Zeit des Krieges und eine Zeit des Friedens gibt und dass man in der Zeit des Friedens Kompromisse macht. Und insbesondere hier kommt dieser syrische Narrativ über den Islam natürlich zum Vorschein, was auch überall betont wird gerade, dass man die Toleranz und den gemäßigten Islam in den Vordergrund stellt und sagt, na gut, hier gibt es zwar Muslime und Sunniten und hier gibt es auch Islamisten, Menschen, die den politischen Islam vertreten, aber es gibt eben auch viele andere Volksgemeinschaften, die auch eine Berechtigung haben, hier zu leben und die man respektiert. Und die neue Führung scheint mir trotz allem sehr bemüht darum zu sein, den Eindruck zu erwecken, dass sie alle diese Interessen auch abwägt und einbezieht. Und zum Beispiel der Umgang mit der christlichen Minderheit ist so etwas wie ein, seit alters her eigentlich ein Gradmesser für die Qualität der Herrschaft eines gerechten Herrschers, auch in der islamischen Heilsgeschichte. Und das spielt ja eine Rolle. Wenn Sie mich jetzt fragen, werden diese Leute irgendwann abkehren von ihrer Ideologie? Ich denke auch, die Islamisten sind in ihrer Ideologie flexibel, dann nämlich, wenn sie sie in politische Realitäten verwandeln müssen. Und es gibt viele Gruppen im Hintergrund, die diese Gruppen auch gepusht haben, unterstützt haben, die andere Agenden verfolgen. Ich mache meinem Dafürhalten, wird es jetzt in der nächsten Zeit nicht darum gehen, wie islamisch oder wie islamistisch das ist, sondern es wird ein Machtkampf ausbrechen darüber, wer die Zukunft des Landes gestaltet und wer die zentralen Posten in diesem Land hat. Und dieser Machtkampf wird sehr, sehr hart werden und da werden die Islamisten auch eine Rolle spielen, aber die werden nicht die einzigen sein.
Stichwort Islamismus nochmal. Jetzt hat ja die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock um den Jahreswechsel Syrien besucht und man hatte so ein bisschen den Eindruck, mehr Schlagzeilen als Inhalte der Reise hat eigentlich dieser verweigerte Handschlag des HTS-Anführers und jetzt starken Mannes in Syrien, Ahmed al-Sharaa, für Frau Baerbock gemacht. Wie schätzen Sie diese Anekdote eigentlich ein?
Also ich halte erstmal diese Diskussion um den verweigerten Handschlag für vollkommen albern und aufgebauscht. Der Mensch ist ein tief religiöser Mensch und es gibt auch Vertreter anderer Religionen, sogar Christen, aber auch orthodoxe Juden, für die Berührung mit einer Frau, mit der man nicht verwandt ist, die man sexuell attraktiv finden könnte, so die Definition, verboten. Beziehungsweise schickt sich nicht und ist auch eine Sache der Höflichkeit, das nicht zu tun. Man kann das als Diskriminierung von außen betrachten, aber das ist die Wahl und das ist das Protokoll und das ist vollkommen klar gewesen von Anfang an. Insofern finde ich die Diskussion über diesen Handschlag, die lenkt eigentlich vollkommen ab von dem, was man hier wirklich tun sollte. Deutschland hat ein ganz fundamentales Interesse daran, dass in Syrien der Krieg aufhört, dass das Land einigermaßen stabilisiert ist. Und da muss man mit denjenigen, die gerade die Macht hier haben, bei aller kritischen Distanz und allem Versuchen, die Politik zu beeinflussen, erstmal umgehen und leben. Und diesen Leuten sollte man respektvoll gegenüber auftreten. Denn wenn die das Gefühl haben, dass man nur hierher kommt, um eine Show abzuziehen und um zu Hause gute Presse zu bekommen, ich glaube, für sowas sind die Menschen im Nahen Osten, auch die Politiker und auch die Islamisten, relativ empfindlich. Es ist nicht die Zeit, über irgendwelche sittlichen Gewohnheiten mit den Menschen zu diskutieren, sondern die Zeit, Interessen durchzusetzen. Und insofern kann ich die Debatte um diesen Handschlag, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen.
Jetzt hatten Sie die Beunruhigung geschildert, der Bevölkerung an der Küste und den Versuch der Entwaffnung dort und hatten auch gesagt, es droht nun ein Machtkampf auszubrechen, um auch politisch wichtige Posten. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist das Konflikt? Wie groß ist das Explosionspotenzial im Moment?
Na, das Konfliktpotenzial ist natürlich extrem hoch. Vergessen wir mal nicht, dass Syrien einen fast 13 Jahre währenden Krieg hinter sich hat, beziehungsweise noch mittendrin ist, wenn Sie sich den Nordosten anschauen, wo an ganz anderen Fronten gekämpft wird, nämlich zwischen sunnitisch-arabischen Milizen unter der Federführung der Türkei oder von der Türkei gesponsert sind und kurdisch dominierten Kräften, die mit der PKK alliiert sind. Das ist ein anderes Konfliktszenario, Konfliktschauplatz, aber der ist auch nicht ganz unwichtig, denn das ist ein großer Teil des Landes und es ist auch ein Teil, in dem sich entsprechende Bodenschätze und Ressourcen und geopolitische Sprengkraft befinden. Im Kern Syrien, wo jetzt gerade Ruhe herrscht, kann man sich auch nicht vorstellen, dass es keine Machtkämpfe gibt, in Anbetracht der Tatsache, dass hier ein alles umfassendes und ausfüllendes Regime gestürzt ist, das große Teile des öffentlichen Lebens und den gesamten Sicherheitsapparat, aber auch große Teile der Wirtschaft kontrolliert hat. Dieses Vakuum muss ja gefüllt werden und da drängen natürlich verschiedene Kräfte und auch Interessen rein. Die neue Führung versucht sich jetzt gerade dadurch zu legitimieren, dass sie innerhalb der nächsten Wochen eine große Volkskonferenz organisieren möchte mit 1200 Persönlichkeiten aus den verschiedenen Landesteilen, um Zeit zu gewinnen, einen neuen Verfassungsentwurf auszuarbeiten und um erstmal das, was Sie eben gesagt haben, also die grundsätzlichen Dienstleistungen in Gang zu bringen, damit die Menschen das Gefühl haben, dass sich was ändert. Dazu gehört zum Beispiel auch in der Außenpolitik auf die europäischen Staaten, auch auf die Amerikaner einzuwirken, die Sanktionen aufzuheben, die gegen Syrien verhängt wurden, die ja maßgeblich gegen das syrische Regime und verschiedene Terrorgruppen verhängt wurden, von denen die jetzige, an der Macht befindliche, ja eine war oder ist. Und das ist ein großes Problem. Ich denke, Eines der Hauptprobleme ist jetzt gerade der Zusammenhalt der verschiedenen Provinzen und Regionen, weil die Menschen in den verschiedenen Landesteilen sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. Ich bin zum Beispiel gerade im südlichen Teil des sogenannten Christentals, Wadi Nasara, an der libanesischen Grenze. Und das ist ein Hotspot des Konflikts auch gewesen. Und hier sieht man, kann man von Dorf zu Dorf fahren oder man fährt ein paar Kilometer und man sieht, dass die Menschen unterschiedliche Erfahrungen haben. Die große Frage, die ich gerade eingangs schon erwähnt hatte, ist die der Entwaffnung. Überall im Land gibt es viele Waffen verteilt, Milizen, angehörige paramilitärische Milizen. Und die neue Führung möchte insbesondere die Küste entwaffnen. Andere Landesteile, zum Beispiel im Süden, die mehrheitlich von Drusen bewohnte Stadt Sueda, aber auch verschiedene mehrheitlich sunnitische Provinzen, haben schon gesagt, dass sie die Waffen nicht abgeben und haben einen Präzedenzfall geschaffen. Jetzt sind hier an der Küste viele Alawiten, aus denen auch die Familie Assad hervorgegangen ist und die großenteils im Staatsdienst waren und auch in der Armee und die oft zu Unrecht oder zu Recht in Syrien als die Machtbasis des alten Regimes betrachtet wurden. Diese Alawiten sind auch bewaffnet. Die haben ganz große Angst, dass die Entwaffnungskampagne ihnen gilt und dass man letztendlich hauptsächlich daran interessiert ist, ihnen die Waffen abzunehmen. Auf der einen Seite, weil man einen Gegenputsch verhindern möchte, aber so interpretieren es eben auch viele Menschen hier. Vielleicht auch, weil man sie dann im nächsten Schritt töten oder vertreiben möchte. Die Angst ist extrem groß bei den Alawiten vor Rachemaßnahmen durch die Islamisten. Das sind kollektive Traumata, zum Teil auch sogar erfundene Narrative, in denen die Alawiten davon ausgehen, dass sie diejenigen sind, die immer verfolgt werden. Und sobald sie nicht mehr an der Macht sind, dann als vogelfrei betrachtet werden. Und diese Narrative, die sind zwar nicht durch Fakten bestätigt, obwohl es Rache gegeben hat und auch Ermordungen, aber insgesamt kann man nicht sagen, dass die Neuführung an den Alawiten Rache genommen hat. Und sie bemüht sich auch, den Eindruck zu erwecken, als wäre sie am Dialog interessiert. Aber die Art und Weise, wie man solche Entwaffnung vornimmt, die kann natürlich nach hinten losgehen. Man kann das nicht einfach machen, indem man in ein Dorf reingeht und sagt, ihr gebt uns jetzt die Waffen und wenn ihr das nicht tut, dann stellt ihr euch außerhalb des Gesetzes und dann seid ihr von unserer Gnade abhängig. Damit verursacht man natürlich Gegenbewegungen und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und ich denke, wenn man einen Bürgerkrieg vermeiden möchte, dann muss man mit diesem Thema sehr, sehr sensibel umgehen und Entwaffnung eben auch mit entsprechendem Dialog und entsprechenden Sicherheitsgarantien verbinden.
Kann denn der Westen, kann die Bundesregierung überhaupt irgendetwas tun, um darauf hinzuwirken, dass eben nicht ein Bürgerkrieg ausbricht? Haben wir da überhaupt irgendwelche Hebel in der Hand? Sie hatten die Sanktionen angesprochen. Wäre es klug, die jetzt schon zu lockern? Sollte man eine diplomatische Vertretung so schnell wie möglich wieder eröffnen? Was wäre da Ihr Ratschlag?
Ja, das wieder, was Sie da vorgeschlagen haben, halte ich für sehr sinnvoll. Die wirtschaftliche Entwicklung sollte man so schnell wie möglich helfen, in Gang zu bringen. Die Energieversorgung ist ganz wichtig. In vielen Teilen des Landes haben die Menschen, wenn sie keine eigenen Generatoren haben, 2 Stunden am Tag Strom. So können sie keine wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Die Sanktionen sollten aufgehoben werden und diplomatische Vertretungen und insgesamt der Kontakt sollte verstärkt werden. Da bin ich schon vollkommen überzeugt davon. Das sind ja auch alles Maßnahmen, die man wieder zurückfahren kann. Aber jetzt nur nach der Logik zu verfahren, wir müssen Druck ausüben auf die Herrscher, damit sie in unserem Sinne handeln, das, denke ich, ist jetzt gerade nicht der richtige Ansatz. Die Europäer können sehr, sehr viel tun und ich glaube auch, dass man hier grundsätzlich bereit ist, mit den Europäern Partnerschaften einzugehen. Die Europäer können zum Beispiel auch auf die Nachbarstaaten einwirken, die arabischen Staaten, die Türkei, sich in bestimmten Bereichen zurückzuhalten und der Führung hier Zeit zu geben. Sie können Ideen einspeisen, sie können Experten in der Verwaltung zur Verfügung stellen und letztendlich aus dem Kapital schöpfen, das wir in Europa haben. Wir haben Tausende Syrer, die top ausgebildet sind, die eine Anbindung nach Europa haben, die in verschiedenen sehr, sehr nützlichen Fertigkeiten geschult sind und die sollte man jetzt ganz konkret hier zum Einsatz bringen. Und ich sehe momentan zumindest keine Anzeichen, dass die Führung hier eine andere Vision hat. Das Erhalten und die Stabilisierung des Staates, die scheint auch in ihrem Interesse zu sein.
Aber diese Flüchtlinge und zum Teil auch gut ausgebildeten Menschen, die da helfen könnten, die werden wahrscheinlich auch erst zurückkehren, wenn Sie sehen, die Wirtschaft kommt langsam wieder in Gang, nehme ich mal an.
Ja, mir geht es jetzt nicht darum, diese Diskussion um Rückführung von Flüchtlingen, die will ich hier gar nicht führen. Ich finde, man sollte auch die Stabilisierung Syriens nicht aus der migrationspolitischen Perspektive sich nur anschauen. Ich meine damit gut ausgebildete Menschen, die bereit sind, sich hier einzusetzen und die dafür, finde ich, europäische Unterstützung bekommen sollten, sei es finanziell oder auch konsularisch. Es gibt natürlich immer noch die Diskussion, dass Menschen, die eigentlich einen Flüchtlingsstatus oder einen subsidiären Schutz in Deutschland haben, dass die gar nicht nach Syrien zurückkehren dürfen, auch nicht zu Besuch. Und das ist eine unklare Situation für die. Ich glaube, da sollte man Erleichterungen schaffen. Aber insgesamt dieses Thema Syrien ernst nehmen, das ist wirklich ein Tanz auf dem Vulkan gerade. Die nächsten Monate werden ganz entscheidend sein, ob der Bürgerkrieg hier wieder losbricht oder ob man es schafft, den Geist des Bürgerkriegs zurück in die Flasche zu pressen. Und ich denke, da haben die Syrer wirklich Unterstützung verdient. Und dass das hier klappt, ist im Interesse von allen. Und da sind die Syrer aus der europäischen syrischen Diaspora ein Vehikel, um mitzuhelfen, dass das gelingt.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch eine Frage, was die ehemaligen Verbündeten von Diktator Assad angeht, also zum Beispiel Russland. Kennen Sie den letzten Stand, was eigentlich mit den russischen Militärbasen, also diesem Hafen und dem Luftwaffenstützpunkt passieren soll? Ist da schon eine Entscheidung gefallen?
Ich kenne den letzten Stand nicht. Ich weiß, dass diese Basen noch existieren, aber meines Wissens hat es ja keinen Staatsvertrag in dem Sinne gegeben, dass man Garantien gibt, dass die bleiben dürfen. Es gab verschiedene Signale von der derzeitigen Führung, dass man da grundsätzlich kein Problem mit hat. Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass hier neulich eine ukrainische Delegation gewesen ist, die Kontakte mit dem neuen syrischen Regime aufgenommen hat. Also die Russen haben hier etwas aufgegeben, was sie nicht halten konnten. Das hat sie geschmerzt, aber aus der russischen Perspektive ist man, glaube ich, schon in der Lage, mit einer gemäßigt islamistischen Führung wieder Geschäfte zu machen. Die Russen haben Kontakte zu Islamisten in allen möglichen Teilen der islamischen Welt und haben auch im Kaukasus einen islamistischen Klientelstaat gegründet, nämlich Tschetschenien. Also insofern denke ich, haben die Russen da keine Vorbehalte, auch mit dieser Führung zusammenzuarbeiten. Ob es ihnen gelingen wird, diese militärischen Assets dort in Syrien zu halten, das kann ich ihnen momentan nicht sagen. Aber ich denke, die Russen haben auch die Alternative, zum Beispiel nach Libyen zu gehen. Da sind sie auch schon präsent und da sind sie noch ein bisschen näher dran an der europäischen Südflanke. Etwas weiter weg von den Gasquellen im östlichen Mittelmeer, wo sie auch gerne Kontrolle drüber haben. Aber insgesamt, glaube ich, sind die Russen relativ flexibel und auch immer in der Lage, im Nachhinein zu erzählen, dass sie alles von Anfang an strategisch geplant hatten, auch wenn es nicht so war.
Und was ist mit den anderen ehemaligen Verbündeten Assads, also dem Iran, der Hisbollah? Sagen Sie, sind auch in der Nähe der libanesischen Grenze. Sind die jetzt endgültig außen vor oder versuchen die auch weiter Einfluss auszuüben, womöglich auch einen Friedensprozess zu stören?
Also hier im Nachbarland, im Libanon, hat es ja die Wahl des Präsidenten gegeben. Zum ersten Mal seit langer Zeit, Joseph Aoun, und das beschäftigt die Menschen hier in Syrien natürlich auch. Die Hisbollah hat sich dem nicht in den Weg gestellt. Ich glaube, die Hisbollah ist gerade dermaßen um Schadensbegrenzung bemüht, sowohl im Libanon als auch in Syrien. In Syrien ist sie de facto nicht mehr präsent, aber im Libanon versucht sie halt gerade wieder überhaupt eine Rolle zu finden. In der Gegend, wo ich jetzt bin, da war, also unweit von hier, war die Hisbollah sehr präsent und waren auch andere pro-iranische oder von Iran gesteuerte Milizen zeitweilig präsent. Die sind vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, die Iraner sind noch dabei, ihre Politik gegenüber Syrien komplett neu zu justieren nach dem Verlust, den sie da erlitten haben. Aber sie haben ja auch rechtzeitig eben erkannt, dass es keinen Sinn hat, in etwas zu investieren, was sich selbst nicht verteidigt, nämlich das syrische Regime. Und deswegen haben sie aufgrund von Druck, aber auch aufgrund von der Interessenabwägung sich hier zurückgezogen, was für viel Unmut auch innerhalb des iranischen Regimes, insbesondere des Sicherheitsapparats und der Revolutionsgarde geführt hat. Aber letztendlich politisch auch den eigenen Leuten gegenüber zu rechtfertigen ist. Ich denke, was wir jetzt erleben werden, und da sind sowohl Russland als auch Iran, aber auch andere in der Region interessante Akteure, ist, dass man versuchen wird, diesen Prozess zu stören. Klar, und das kommt schon zum Beispiel jetzt dadurch zum Ausdruck, dass diverse Videos, Berichte über Provokationen, über Übergriffe, über Rachemorde, über Folter, über Entweihung heiliger Stätten und so weiter in Umlauf gebracht werden mit einer Systematik, die schon organisiert erscheint. Und das sind zum Teil aufgebauschte Nachrichten über tatsächliche Ereignisse, aber auch zu einem großen Teil alte Videos oder das, was man heute so Fake News nennt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Versuch, die Menschen aufzuwiegeln und die neue Führung hier in Misskredit zu bringen. Diese Führung ist hervorgegangen aus einer bewaffneten islamistischen Gruppierung. Und sie ist es auch nach wie vor. Aber ich denke, dass viele Menschen in Syrien schon die Hoffnung haben, dass sie damit umgehen können. Es gibt ja immer diese Hoffnung, dass man irgendwie die Extremisten bekehren kann und dass man in denen den anständigen Staatsbürger rausschälen kann, wenn man das nur versucht. Manchmal ist diese Hoffnung ziemlich eitel, aber im syrischen Kontext, glaube ich, darf man eine Sache nicht vergessen. Man hat es hier mit einer Führung zu tun, die nicht nur jahrzehntelang gekämpft hat, sondern die sich auch im Nordwesten, also in der Provinz Idlib, schon in State Building versucht hat. Also sie hat dort eine Verwaltung aufgebaut. Die islamistische Ideologie kommt bei diesen Leuten nicht von irgendwoher, sondern sie ist letztendlich auch das Resultat einer bewaffneten Auseinandersetzung mit einem brutalen Regime, das alles an Gewalt und Brutalität und Wildheit in den Schatten stellt, was man hier in Syrien erlebt hat. Und im Angesicht solcher Gegner ist es vielleicht nicht so ganz abwegig, auch wenn das für uns in Europa vielleicht schwer ist, sich vorzustellen, dass Menschen radikal werden und auch radikale politische Ideologien haben und in religiösen politischen Ideologien Zuflucht und Rechtfertigung und einen Sinn suchen, solange wie sie kämpfen, dass sie aber auch in der Lage sind, das abzulegen, wenn eben sich das Klima geändert hat.
Ich würde gerne noch eine Frage zum Ende stellen, auch wenn sie vielleicht schwierig zu beantworten ist. Und zwar ist ja der kommende US-Präsident Donald Trump in aller Munde. Hat der aus Ihrer Sicht irgendwie ein, wie auch immer, geartetes Interesse an Syrien? Wird das irgendeinen Einfluss haben? Wir wissen, dass die USA ja sich verbündet haben oder sehr gesetzt haben auf die kurdischen Kämpfer, auch um den Islamischen Staat zu bekämpfen. Gleichzeitig sind das ja dann wieder die Gegner der türkischen Milizen gewesen. Herr Trump hat neulich Herrn Erdogan sehr gelobt. Lässt sich da irgendwie schon vorhersagen, wie das Auswirkungen haben wird, der 20. Januar, also die Amtseinführung von Trump?
In seiner vorherigen Administration hat Trump ja schon mal gesagt, er wolle die US-Truppen aus Syrien abziehen. Dann hat ihn angeblich sein Nahostbeauftragter davon überzeugt, das nicht zu tun, indem er ihm gesagt hat, da gibt es doch übrigens Öl und unsere Leute sind doch da im Nordosten, wo es Öl gibt. Und dann habe Trump gesagt, na gut, dann eben nicht. Man hat den Kurden da im Nordosten auch immer wieder gesagt, naja, setzt euch jetzt mit dem Regime ins Benehmen, wir werden euch nicht lange retten. De facto sind die Amerikaner immer noch da und gerade das Verschwinden oder das Zurückdrängen der Russen und der Iraner in Syrien dürfte für die Amerikaner eigentlich eher jetzt eine Ermutigung sein, eine zusätzliche Motivation, ihre Position hier zu verstärken, weil man ja, weil gerade das Pendel wieder so ein bisschen zurückschwingt und plötzlich pro-westliche arabische Mächte in der Region durchaus wieder Oberwasser bekommen. Und insofern ist das schwer vorauszusagen, wie Trump hier strategisch vorgehen wird. Ich denke mal, Syrien interessiert ihn nicht so besonders. Sie haben vollkommen recht, er hat voll auf Erdogan gesetzt und sprach auch viel dafür, dass er Erdogan freie Hand lassen würde, dass möglicherweise Erdogan jetzt sogar die Gelegenheit noch vor der Amtseinführung nutzt, um Tatsachen zu schaffen, noch mehr Tatsachen zu schaffen im Nordosten Syriens. Aber vergessen wir auch nicht, es gibt einen großen Konflikt zwischen Israel und der Türkei um Syrien, geopolitischen, strategischen Konflikt. Da muss sich die neue amerikanische Führung positionieren. Und Trump hat auch ein Interesse daran, die Beziehung mit Saudi-Arabien und den zahlungskräftigen Golfstaaten zu verstärken. Und auch das sind wichtige Spieler in Syrien. Insofern wird er hoffen, dass es dort Staaten gibt, die amerikanische Interessen vertreten können, beziehungsweise Interessen durchsetzen, die nicht gegen Amerika gerichtet sind. Aber inwiefern Trump eine eigene Syrien-Politik entwickelt wird, hängt wahrscheinlich gar nicht so sehr von ihm ab, sondern von denjenigen Personen, die er dann da in die Position bringt, das zu gestalten. Ich glaube, Trump kann sich nicht merken, wo Damaskus und wo Aleppo liegen. Das müssen dann andere ausmachen. Und letztendlich wird es dann davon auch abhängen, wie die Spieler in der Region, Erdogan, die Saudis, die Türken, die Iraner, aber auch die Israelis, eben die Ära Trump und das Klima Trump in ihrem Sinne nutzen.
Soweit der Nahost-Experte Daniel Gerlach ausführlich bei uns im Interview.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's dann am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und jetzt empfehlen wir euch noch den Berlin Code. Das ist der neue Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Dort hast du, Kai, ja auch 5 Jahre lang gearbeitet. Unsere Kollegen, die jetzt da sind, die analysieren in der ersten Folge den Wahlkampf in Deutschland. Sie schauen aber auch rüber nach Österreich und sprechen über das, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt.
Hi, ich bin Linda Zawakis und hier gibt es jetzt ab sofort mindestens einmal die Woche den Berlin Code, den Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Immer freitags und zusätzlich dann, wenn etwas Besonderes oder Wichtiges passiert. Ich möchte in diesem Podcast die Bundespolitik für euch dekodieren, das heißt entschlüsseln. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn die sind ja immer mittendrin, wenn was passiert. Also im Bundestag, im Kanzleramt und dazwischen im Berliner Regierungsviertel. Und im Podcast nehmen wir uns dann die Zeit, um gewisse Dinge zu analysieren, auch mal auf Hintergründe länger zu schauen und Zwischentöne, für die sonst vielleicht oft nicht so viel Platz ist. Ihr bekommt dann alles, was ihr über Wahlkampf, die Zeit danach und den Berliner Politikalltag wissen müsst. Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Berlin Code gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst auch Podcasts bekommt. Also abonniert am besten gleich oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und wann immer und wo immer es geht, lasst uns eine Bewertung da und erzählt anderen von diesem Podcast. Ich freue mich auf euch.